Nach Balsam sehnen wir uns, oder? Balsam für die Seele. Danach lechzen wir manchmal. Und ich möchte gerne beten, bevor ich anfange mit der Predigt. Danke, dass du uns Balsam für die Seele sein willst. Danke, dass du auch jetzt da bist, Jesus. Danke, dass du uns lieb hast. Und danke, dass du uns jetzt gut tun willst. Amen. Liebe Gemeinde, beim Recherchieren für die Predigt fand ich im Internet eine Seite, die heißt Werkstatt Lebenshunger. Werkstatt Lebenshunger. Das ist die Homepage eines gemeinnützigen Vereins, der sich der Förderung seelischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen widmet. Im Speziellen geht es vor allem Dingen um Essstörungen. Eltern mit Kindern wissen um die Gefahr, vor allem wenn sie Mädchen haben. Mädchen können manchmal in die Essstörung, also in diese Krankheit hineinrutschen. Das Paradox, der unabhängige, unbändige Hunger nach Anerkennung, der Hunger nach dem idealen Körper ohne Makel, treibt manche Mädchen und in einigen Fällen auch Jungen in die Magersucht, die sogenannte Anorexia nervosa. Diese Krankheit kann Betroffene so sehr in den Hunger treiben, bis es am Ende lebensbedrohlich wird. Nach und nach schaltet dann der Körper auf Notbetrieb um. Als erstes Anzeichen bei Mädchen bleibt dann die Menstruationsblutung aus. Später stellen lebensnotwendige Organe ihre Arbeit ein. Und irgendwann wird dann ärztliche Hilfe unausweichlich, wenn es eben wirklich ganz schlimm wird. Manche kriegen auch vorher die Kurve, aber es kann wirklich bis zu dieser kritischen Situation kommen. Eigentlich ist es Lebenshunger, der auf so eine selbstzerstörerische Art gestillt werden will. Es gibt 7,6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Unvorstellbar groß und jeder hat unbändigen Hunger nach Leben. Das hat Gott so in uns hineingelegt, egal ob man in Afrika groß wird, in Amerika, in Europa. Dieser Hunger nach Leben sitzt tief in unserer Seele. Die Hebräer wussten das. Nefesh heißt Seele auf Hebräisch und bedeutet so viel wie Kehle oder Schlund. Gewiss habt ihr schon mal beobachtet, wenn Vögel gefüttert werden. Das sieht ganz imposant aus. Und wenn Vögel gefüttert werden und die Vögel sozusagen das Nest anfliegen, dann sieht man eigentlich nur Schlund, Kehle, Schnabel, mehr sieht man da nicht. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Bild dafür, was Nefesh meint. Unsere Seele will genährt werden und manchmal verlangt sie unbändig nach Nahrung, so wie eben so ein Vogeljunges oder eben auch wie ein ungestilltes Kind. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Säuglinge über den Mund, also auch die Kehle und den Schlund, gestillt werden wollen. Beim Stillen erhalten die Kinder nicht nur Muttermilch für ihren Körper, sondern es fließt auch ganz viel emotionale Wärme und Bindung in die Seele des Kindes hinein. An der Brust der Mama wird das kleine Kind ganz still, weil es sich dort vergewissern kann, ich werde wirklich geliebt. Und eine Mutter weiß ganz instinktiv, wenn ihr kleines Baby schreit, dann hilft das tollste Spielzeug nichts. Es muss an die Brust, damit es still wird. Wenn wir älter werden und erwachsen, hört unsere Seele ja nicht auf, immer mal wieder hungrig zu sein. Sie braucht regelmäßig Nahrung, genauso wie unser Körper ja auch regelmäßig Nahrung braucht und nach Essen verlangt. Wie zeigt sich denn bei uns dieser emotionale Hunger? Im Grunde genommen wie bei einem kleinen Kind. Auch wir merken, wenn unsere Seele Hunger hat. Wir merken einen inneren Mangel irgendwie, ein Defizit. Wir werden unruhig und manchmal sogar gereizt. Unweigerlich beschäftigen wir uns dann in Gedanken damit, wie dieser innere Hunger gestillt werden kann. Und wir kennen viele Strategien, um diesem emotionalen Hunger zu begegnen. Vielleicht gehen wir ja an den Schrank, wo die Süßigkeiten stecken. Oder setzen uns Kopfhörer auf und hören unsere Lieblingsmusik. Oder gehen Sport machen, raus in die Natur. Vielleicht trinken wir ein Bier oder trinken Wein. Oder holen eine Zigarette raus, trinken Kaffee. Viel anders als beim kleinen Kind ist es bei uns gar nicht. Auch wir versuchen oft, unseren emotionalen Hunger, also über die Kehle und den Schlund zu stillen. Wir wissen auch, dass manche Menschen dabei in die Sucht rutschen. Dann dreht sich eben irgendwann alles ums Essen. Auch bei Magersucht ist das der Fall. Alles um den Alkohol. Manche geraten in ein exzessives Sporttreiben. Andere finden im übermäßigen Einkaufen ihre emotionale Befriedigung. Die haben schon 50 Paar Schuhe zu Hause und müssen sich immer noch welche kaufen. Es gibt viele Arten von Suchtverhalten, die immer auch etwas mit unserem seelischen Hunger zu tun haben. Süchtiges Verhalten zeigt aber, wie begrenzt seelischer Hunger durch Wohltaten, die dem Körper dienen, gestillt werden können. Sie machen uns nicht dauerhaft satt und nachhaltig satt. Was hilft nun gegen den Hunger, den wir nach etwas haben, das man aber nicht essen kann? Ist es vielleicht die Liebe? Also Liebe kann ja Menschen tatsächlich satt machen. Manche hören jetzt vielleicht Ross Anthony trällern, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben oder irgend sowas. Ich meine, da ist ja was Wahres dran. Eine Frau kann einen Mann so verzaubern, dass er auf einmal wie verwandelt ist. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Alle Farben leuchten auf einmal, die Blumen duften auf einmal intensiver. Der Gedanke, dass sich das Leben leer und sinnlos anfühlen könnte, ist wie weggeblasen. Wir sind verliebt. Jemand Bezauberndes hat unser Leben betreten und die Welt gleich mit verzaubert. Auf einmal geht alles so leicht. Weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Manche sind ja schon ziemlich alt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? An diese Zeit? Liebe tut uns tatsächlich gut. Sie sättigt unsere Seele. Aber eben nur im Märchen lautet der Schluss, und wenn sie nicht gestorben sind, dann lieben sie noch heute. Wollen wir doch mal ehrlich sein, dieses Verliebtsein, was unserer Seele so sehr gut tut, auch das vergeht mit der Zeit. Bei manchen reichen vielleicht 3 Jahre, bei manchen 2 Monate, bei den wenigsten dauert es ein ganzes Leben lang. Wer schon länger in einer Ehe lebt, der weiß, den seelischen Hunger, den ich habe, den kann mein Partner mir auf Dauer nur begrenzt stillen. Dieses Verliebtsein, wo man sich zu zweit wie im 7. Himmel fühlt, muss im Laufe der Ehe auf ein neues Fundament gestellt werden. Manche versuchen dann, sich das zu holen durch Fremdgehen. Allerdings eben auf Kosten eines schlechten Gewissens gegenüber ihrem Partner und setzen damit ihre Ehe aufs Spiel. Nein, das ist auch kein Königsweg, um satt zu werden. Aber wo gibt's denn nun diese emotionale Tankstelle für meine Seele? Wo kann ich denn wirklich meiner Seele etwas Gutes tun, dass sie satt wird, die mich nachhaltig satt macht? Ohne schlechtes Gewissen, ohne Suchtpotenzial, ohne Nebenwirkungen. Im Johannesevangelium Kapitel 6, 47 bis 51 finden wir eine Spur. Da heißt es, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich habe mal geschrieben, wirklich, wirklich. Oder im Urtext steht, Amen, Amen. Amen, Amen heißt wirklich oder wahrlich. Also Jesus sagt das ganz, ganz dringlich für uns. Amen, es ist wirklich wahr. So kann man es vielleicht übersetzen. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, so heißt es in der Bibel, pistoio steht da, kann man aber auch übersetzen mit Vertrauen. Also wer an mich glaubt und mir vertraut, der hat bereits das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna, das Himmelsbrot in der Wüste, gegessen und sind gestorben. Aber ihr habt das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kam. Jeder, der dieses Brot isst, wird in alle Ewigkeit leben. Das Brot, das ich für das Leben der Menschen hingebe, ist nichts anderes als mein Fleisch. Soweit Jesus. Viele Menschen wissen, ihren seelischen Hunger können sie nicht mit Schokolade stillen. Auch nicht vollends durch die Beziehung zu anderen Menschen. Sie fangen an, in den Religionen nach Nahrung für ihre Seele zu suchen. Manche landen dann in fernöstlichen Religionen. Und für uns Westdeutsche, für uns Westler sozusagen, ist das auch manchmal etwas Prickelndes, weil es so fremd ist, in diese fernöstlichen Religionen reinzuschauen. Es gibt Menschen, die machen Yoga, andere meditieren und sehen darin einen möglichen Weg. Alle diese Praktiken zielen darauf ab, sich mit einer göttlichen Energiequelle, einer göttlichen Tankstelle zu verbinden. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass diese religiösen Übungen ein Gefühl seelischer Linderung geben können. Das berichten ja manche Menschen, kann man im Internet nachlesen, die vielleicht helfen, einen weiteren Schritt zu gehen. Aber letztlich können diese Übungen nicht mehr sein als ein Stück Schokolade, das mir ein gutes Gefühl für einen schönen Abend verschafft. Im Gegenteil, das kann man im Internet auch recherchieren, wer jetzt keine Erfahrungen mit Yoga gemacht hat, da wird auch von schlechten Nebenwirkungen berichtet, weil Yoga eben nicht nur eine körperliche Übung ist, das ist eigentlich eine Lüge, sondern auch eine geistliche Dimension hat, die sich Quellen bedient, die nicht göttlichen Ursprungs sind. Wer da mal weiter recherchieren will, der kann im Internet da gerne gucken. Netzwerk Esoterik Ausstieg heißt zum Beispiel so eine Internetseite, die sehr aufschlussreich ist, wo man das sehr gut nachlesen kann, wo Menschen das erfahren haben, wie sie sozusagen bis in die höchste Stufe des Yogas, da kommen manche auch nicht rein, ja, aber da, wenn man es wirklich bis zum Ende treibt, wie sie dann auch da in okkulte Abhängigkeiten geraten. Nun lesen wir hier, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, eure Vorfahren haben das Manna, das Himmelsbrot in der Wüste gegessen und sind gestorben. Wir erinnern uns an die alttestamentliche Geschichte, das Volk Israel, das durch die Wüste zog. Und Gott gab ihnen das Manna und selbst dieses Manna hat sie nicht sozusagen ewig leben lassen. Sie sind gestorben irgendwann, manche in der Wüste, manche dann auch eben im Land Israel. Auch dem Manna, meint Jesus damit, fehlt die Kraft, nachhaltig satt zu machen. Alle, die davon aßen, starben. Und Jesus meint damit, wir brauchen ein Brot, was uns wirklich nachhaltig satt macht. Jesus weiß das, dass wir Menschen danach lechzen. Unsere Seele braucht ein Brot, was uns wirklich satt macht. Und deshalb nimmt er dieses starke Bild des Brotes auf, indem er sagt, ich bin das lebendige Brot. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kam. Er ist das Himmelsbrot, das mit Liebe gebacken ist. Das Lebensbrot, das auch unsere Seele satt machen kann. Wir müssen fragen, warum ist das so? Jesus sagt es in bildhafter Sprache. Das Brot, das ich für das Leben der Menschen hingebe, ist nichts anderes als mein Fleisch. Damit will Jesus sagen, er hat sich buchstäblich mit Haut und Haaren uns geschenkt. Er teilte sein ganzes Leben mit uns. Und das nicht nur in religiöser Theorie. sondern ganz zum Anfassen, bis zur letzten Konsequenz. Wir erinnern uns an den Satz aus der Bibel: Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Sein ganzes Leben ist eine einzige Liebesgabe an uns Menschen. Ja, selbst vor dem Tod am Kreuz ist Jesus nicht davongelaufen. Das ist auch der Grund, warum wir Kreuze in den Kirchen hängen haben oder auch hier in unserem Gemeinschaftshaus das große Kreuz hier vorne hängen haben. Weil es uns immer wieder daran erinnern soll, Jesu Liebe zu uns sind keine leeren religiösen Worte. In Johannes 15, 13 sagt Jesus: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sie hingibt für seine Freunde. Es ist diese Liebe, die Jesus uns als das Lebensbrot gibt, von dem er sagt, dass es ewig satt macht. Jesus ist die Liebestankstelle, bei der du Liebe tanken kannst. In Johannes 10, 10 wird dieses Thema weiter aufgeführt. Da sagt Jesus nochmal: Ich bin gekommen, damit sie, die an mich glauben, volle Genüge haben. Jesus verspricht uns volle Genüge. Er verspricht uns, dass wir bei ihm satt werden. Nun habe ich mich gefragt, wie geht das praktisch? Das muss man ja auch fragen. Theoretisch kann man das gut sagen, ja, dass Jesus uns satt macht. Wie geht das praktisch eigentlich? Der Schlüssel dazu liegt im ersten Satz unseres Bibeltextes. Moment. Jesus sagt: Wirklich, wirklich, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt und mir vertraut, der hat bereits das ewige Leben. Die Voraussetzung dafür, dass du dich von Jesus, dem Brot des Lebens, ernähren kannst, ist Glaube. Das ist ja im Grunde wie im Supermarkt. Also dort kaufst du ja auch das ein, wovon du glaubst, dass es dich satt macht. Wir suchen da ganz genau aus. Und du musst dich entscheiden, im Supermarkt musst du dich entscheiden und auch hier musst du dich entscheiden, zu vertrauen, dass Jesus wirklich deinen Lebenshunger stillen kann. Versuche doch einmal, deinen Tag so zu beginnen, indem du Jesus sagst: Jesus, ich vertraue dir heute, dass du mich satt machst. Versuch das mal. Jeden Tag: Jesus, ich vertraue dir, dass du mich heute satt machst. Geht das wirklich, in Jesus volle Genüge zu haben? Kann ich bei Jesus dauerhaft satt werden? Ich glaube schon. Ich muss nur meine Ernährung entsprechend umstellen. Und möchte ein paar Beispiele dann sagen. Unsere Seele ernährt sich ja von der Natur auch. Viele gehen in die Natur raus, um sie zu erleben. Gestern war so wunderbares Wetter. Vielleicht wart ihr ja draußen gewesen, habt die Sonne genossen, die Blumen im Park, blüht so jetzt gerade so eine schöne japanische Kirsche. Weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt, sonst müsst ihr nochmal schnell hingehen, bevor sie verblüht ist. Das ist wunderbar, darin nähren wir unsere Seele. Aber es macht einen Unterschied, ob ich weiß, all das Schöne in der Natur hat mein himmlischer Vater, mein himmlischer Papa geschaffen. Warum hat er es geschaffen? Um mir eine Freude zu machen. Um mir darin seine Liebe zu zeigen, dann bekommt das Schöne noch einen viel tieferen Sinn. Es ist da nicht einfach da, weil es eben da ist. Nein, es ist für mich da. Es ist für dich da. Ich sehe darin seine Liebe für mich. Merkt ihr, dass wir unterschiedlich die Dinge anschauen können? Ich kann hingehen und sagen, die Evolution hat es super gemacht. So ein Zufall, ja, alles, Wahnsinn. Wie der Zufall das alles gemacht hat, diese schönen Blumen hier, das kann ich sagen. Ja. Kann ich auch drüber staunen und kann sagen, ach, so schöne Blumen, der Zufall ist doch super. Ist aber ein Unterschied, ob ich dann weiß, nein, diese Blume hier, die hat mein himmlischer Vater geschaffen und die steht jetzt hier, damit ich mich dran freuen kann. Deswegen stehen Blumen hier, damit wir sehen, was für eine Liebe der Vater uns gezeigt hat, dann hat er diese Blume und diese Blume, also unterschiedliche Blumen, ist doch Wahnsinn. Darüber sich zu freuen, das ist ein Unterschied, das macht einen Unterschied. Es ist ein Unterschied, wir sind hier ein alkoholfreies Haus, aber ich sage es trotzdem mal. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Glas Wein als eine gute Gabe Gottes dankbar in Maßen genieße und da mich daran freue, oder ob ich Wein und Alkohol missbrauche, um halbwegs durch den Tag zu kommen. Das ist ein Unterschied, oder? Gott hat es uns eigentlich zum Genuss gegeben. Es ist ein Unterschied, wenn ich meine, ich wäre ein Zufallsprodukt der Evolution, also ich jetzt hier, folg mal, oder ob ich in dem tiefen Bewusstsein lebe, dass mich Gott gewollt hat und mich so sehr liebt, dass er mit mir unbedingt eine Ewigkeit verbringen will. Merkt ihr, wie unterschiedlich der Gedanke ist? Und wenn ich diesen Gedanken denke, wie gesagt, ich muss mein Denken da erneuern, ich muss meine Ernährung umstellen und das zählt dazu auch. Ich muss diese Ernährung umstellen, ich muss neu denken lernen, biblisch denken lernen. Es ist ein Unterschied, wenn ich weiß, in der Gemeinde sind mir die anderen Mitchristen gegeben, nicht damit sie mich nerven, sondern damit ich mich an ihnen freuen kann und durch sie bereichert und ergänzt werde. Das lässt mich doch ganz anders dankbar werden, oder? Es ist ein Unterschied, wie ich die Bibel lese. Stehe ich ihr distanziert gegenüber, wird sie mir nicht viel sagen. Wenn ich sie aber als einen Liebesbrief Gottes an mich verstehe, dann nähren mich die Worte Gottes ganz anders. Ich möchte ein Beispiel sagen. Für letzten Mittwoch war in der Herrnhuter Losung ein Bibelvers aus Daniel 10, 19 gezogen worden. Da heißt es, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost. Nun kann ich sagen, ja, das ist ja schön, das hat Gott dem Daniel gesagt. Ja. Oh, der hat schon vor 4000 Jahren gelebt. Ja, schön, dass das Gott so gesagt hat. Ich kann es aber auch anders lesen. Ich kann es auch lesen, fürchte dich nicht, Volkmar, du von Gott Geliebter. Darf ich das lesen? So? Wer meint, er darf es nicht so lesen? Hendo. Nein. Man darf es doch so lesen, oder? Ja. Dann lesen wir es doch bitte auch so. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Lutz, weil ich ihn gerade sehe. Oder Friede sei mit dir. Sei getrost für diesen Tag, sei getrost. Wie geht man ganz anders in diesen Tag rein, als wenn ich sage, es ist ja auch eine schöne Losung, ja, galt damals Daniel. Merkt ihr, wie praktisch das wird? Wir müssen nur auf Entdeckungsreise gehen, dann werden wir auch satt in unserer Seele. So praktisch ist Jesus. Vielleicht gibt es ja von euch auch jemand, der in dieser Richtung Erfahrung macht. Und ich wollte jetzt nochmal fragen, hätte jemand Lust, eine Sache zu erzählen? Nur Mut. Ich muss ja auch immer davon erzählen, ne? Also. Ja, gibt es jemanden, der sagt, also ich habe da auch so einen Unterschied oder ich mache da auch einen Unterschied an einer Stelle. Jetzt kommt der Lutz, das ist schön. Lutz, du rettest mich. Machen wir das Mikro wieder an. Super.
Ja, ich habe Mitleid mit dir. Nein.
Vielen Dank.
Mir ist diese Woche in mehrerer Hinsicht, also fing mit dem Kalenderblatt an, der Zaunkönig begegnet. Wer weiß, wie groß der Zaunkönig ist, der ist so winzig klein, ich wusste nie, wie der aussieht. Und gestern habe ich ihn auf einem Abstand von hier bis zum Flügel gesehen. Der hat so einen Lärm gemacht, der hat eine ganz laute Stimme. Und er ist so faszinierend süß. Ich träume mich immer an solchen Situationen und ich sehe Sachen, die andere nicht sehen, weil sie drüber hinwegschauen und freue mich an Gottes Schöpfung. Und danke dem Schöpfer. So, das wollte ich eigentlich damit sagen.
Vielen Dank, Lutz. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der was sagen möchte? Sie sind immer mutig, ne? Ja, eine kurze Sache.
Wenn ich lese den Psalm 91, sage meinen Namen.
Ja.
Lese. Ne? Und wenn ich sage, unterste drei, heile alle Krankheiten, vergebe alle Sünde, mach satt meinen Mund, was lecker. Und ich lese morgen und abend, bevor ich im Bett. Sonst gehe ich nicht raus, bevor die Bibel lesen. Und da gab es immer einen schönen Tag.
Ja, also, das ist schön. Dankeschön. Sie nehmen auch sozusagen diese Wörter auch für sich, diese Worte, biblischen Worte. Ja, gibt es noch einen? Einen vielleicht noch oder eine? Ah, Rahel, sehr schön. Ist nicht abgesprochen, ne?
Ja, genau. Und ich habe in der Schule ein Fach Biologie, kennen wahrscheinlich alle, wo drin ich erst dachte so, oh, das war ein Fehler, dass ich das gewählt habe, weil ich auch hinter manchen nicht dahinter stehe, was uns da gelehrt wird und so. Aber manchmal wird uns einfach gezeigt, also sollen wir halt lernen, zum Beispiel Photosynthese oder Zellordnung, was weiß ich. Und dann sehe ich erstmal, wie kleinschrittig das alles ist und wie gut durchdacht das einfach ist. Also, dass jedes Blatt einzigartig ist und dass in jedem Blatt dieser ganze Stoffwechsel stattfindet. Und ich bin immer wieder begeistert und denke, hey Gott, wie hast du das jetzt schon wieder geschafft? Weil es ist, also, alles ist anders und er hat es geschafft, dass einfach das alles in einem großen Kreislauf zusammenläuft. Und ich bin da sehr begeistert.
Ja, vielen Dank. Wir wollen Sie aber schon überzeugen, dass Sie Biologie studieren, das macht Sie nicht. Ja, so, das war die Predigt. Amen.